hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Jetzt ist es Zeit, aufzustehen. Nein, ich will nicht aufstehen. Ich will nur ein bisschen schlafen. Ja, aber es ist Sonntag. Und sonntags fahren wir in die Gemeinde. Du musst aufstehen. Nein, Mama, noch ein bisschen. Lass mich noch ein bisschen. Noch eine Viertelstunde. Aber Fritz, du bist der Pastor. Ja, manchmal ist es so, ne? Kennst du das? Du stehst mit dem linken Bein auf oder ist irgendwie der Tag, will nicht so ganz so richtig in Fahrt kommen, wie es soll. Und dann kommst du vielleicht auch hier in den Gottesdienst, hast einen Dienst hier und es haut einfach nicht hin. Es ist ärgerlich, ja? So, das passiert jedem von uns. Aber ich kann dir sagen, es lohnt sich trotzdem immer zu kommen. Ja, es lohnt sich zu kommen, denn Gott möchte dich segnen. Er möchte, dass du richtig rundum gesegnet wirst. Von Kopf bis Fuß, von durch und durch. Ja, dafür treffen wir uns ja Sonntag für Sonntag. Nicht nur, damit wir da irgendwas hören oder da ein bisschen was singen, sondern damit wir eine Begegnung haben mit Gott. Und wenn Gott dir begegnet, wenn Gott uns begegnet, dann hat es eine Auswirkung in unserem Leben. Jede Begegnung von Gott hat etwas und bewirkt etwas in dir. Eine echte Begegnung, die bleibt nicht leer zurück, sondern die verändert dich, dein Leben. Jede Begegnung mit Jesus ist so mit so einer Veränderungskraft, die dein Leben nicht mehr lässt, wie es war. Und darum treffen wir uns, um diesen Gott, um Jesus tatsächlich ihm zu begegnen, von ihm zu hören, aber von ihm gesegnet zu werden, damit wir ein Segen sein können. Wir haben ja jetzt unsere Segnereihe und Gott möchte nicht nur, dass du gesegnet wirst, sondern dass auch du ein Segen bist für dein ganzes Umfeld. Darum treffen wir uns auch, damit wir einander beibringen können, uns einander ermutigen können, wie wir ein Segen sein können. Wir haben in den letzten Tagen geguckt, Segne, das S, das stand für starte mit Gebet. Das war ganz was Einfaches, wie wir Segen sein können. Starte mit Gebet. Oder mit E, erstmal zuhören. Du kannst ein Segen sein, indem du einfach für Leute betest. Du kannst ein Segen sein, ganz einfach, indem du Menschen zuhörst oder indem du Gott zuhörst und hörst und dich ausrichtest auf ihn. Was sagst du über diese Menschen oder über denjenigen oder meinen Arbeitskollegen? Was hast du auf dem Herzen? Und das ist so powerful und es ist so einfach, ein Segen zu sein. Wir haben gesehen, dieses griechische Wort eulogemenos, und es heißt, jemand, von dem gut geredet wird und der gut behandelt wird. Das ist jemand, der gesegnet ist. Ja, jemand, von dem gut geredet wird und der gut behandelt wird. Also nicht nur gut reden über jemanden oder irgendein gesalbtes Gebet über jemanden aussprechen, sondern ihn auch gut behandeln, ihn in Liebe begegnen, ihn umsorgen. Segen ist eine Tat. Ja. Oder es heißt auch jemand, der den Segen Gottes durch mich erfahren hat. So, du sollst ein Segen sein. Der Paulus, der war so drauf in Römer 15, Vers 29, auch das haben wir die letzten Male schon gesehen, er war so felsenfest von sich überzeugt, dass er ein Segen ist, egal wo er hinkommt. Und er sagt den Römern, ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Wow, Gott möchte, dass du ein Segen bist. Und in unserer Segenreihe starte mit Gebet und erstmal zuhören, kommt jetzt die Mitte, das G für gutes Essen. Ja, das ist doch eine gute Nachricht, oder? Wer mag gutes Essen? Also wenn jetzt nicht alle Hände oben sind, dann wundere ich mich. Warum? Weil gutes Essen mag jeder. Ich liebe gutes Essen. Ja? Und es gibt natürlich unterschiedliche Auffassungen darüber, was gutes Essen ist. Ja, mein Lieblingsessen zum Beispiel sieht so aus, ja, das ist special, das finde ich lecker. Andere sagen, oh nein, wie kann man sowas essen? Aber wenn ich sowas sehe, wenn ich sowas esse, das habe ich in Griechenland gegessen, das habe ich fotografiert, weil es mir so gefallen hat. Ja, ich sage, wow, das ist mein Lieblingsessen. Andere sagen, mit Fisch, oh nein, wie eklig, wie kann man denn das essen? Also die Auffassung darüber, was gutes Essen ist, ist riesig unterschiedlich. Ja? Jeder hat so sein Lieblingsessen. Wenn du die Kinder fragst, dann wird es wahrscheinlich Pommes und Hähnchen oder sowas sein. Ne? Der Erwachsene, der bildet da seine Geschmacksknospen noch ein bisschen aus und dann kommen noch andere Leckereien dazu. Und dann wird es manch einer, der ist auch so ein richtiger, wie soll man sagen, Feinschmecker, der Delikatessen mag. Aber hochwertiges Essen, das schätzen wir alle. Ja? Und ich kann euch sagen, durch Essen kannst du ein Riesensegen sein. Für mich ist das, es fängt ja an mit S, E und dann kommt G, das ist so der Mittelpunkt, aber auch der Höhepunkt, das ist so die Krönung vom, wie wir ein Segen sein können, durch Essen. Es gibt so, auch das Essen hat ja in jeder Kultur einen anderen Stellenwert. Ne? So in Italien oder in Frankreich hat das Essen noch einen ganz anderen Stellenwert als bei uns in Deutschland. Ja? Oder in England, wer mal die englische Küche gekostet hat, der weiß, naja, das ist nicht so das Ding, ja, was da schon zum Frühstück gibt, da so ein paar Bohnen und ein bisschen Speck und dann gibt es so komische Würstchen, die so ganz eigenartig schmecken, ich weiß nicht. Und ich, als ich in der Mongolei war, musste ich richtig leiden, denn das Essen, die haben keine tolle Esskultur dort. Ne? Da wird alles gekocht und alles schmeckt gleich, weil sie keine Gewürze hatten und das hat alles nach Hammel geschmeckt. Ja? Also das war fast ungenießbar und da hat man richtig abgenommen in der Zeit dort. Ja? Aber auch in Deutschland haben wir eine Esskultur und wir lieben Essen. Ja, wir lieben es, zusammen zu essen. Wir lieben es, essen zu gehen. Wer liebt Essen gehen? Also, ja, wow, Essen gehen ist klasse. Wer liebt es, zum Essen eingeladen zu werden? Wow, ja. Wer liebt Kaffee trinken? Das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Wow, auch das alle. Ja, das ist so typisch deutsch, Kaffee trinken. Aber das ist gut. Ja, Rezepte austauschen. Ne? Wer mag das? So die Damen wahrscheinlich, wenn man dann mal wo eingeladen ist und es gibt was Leckeres. Ja, gell, da outet sich jemand. Ja, das ist okay. Ja, in Deutschland liebt man es, diese Rezepte auszutauschen, darüber zu sprechen, was denn da alles Leckeres jetzt in dem Topf drin steckt. So, Kochsendungen sind total beliebt. Wir Deutsche, wir lieben Kochsendungen. Es gibt ganz viele, nicht nur wie die Restaurants gut dastehen können, ne, solche Restaurant-Tester und so weiter, sondern es gibt auch viele Kochsendungen und viele, viele Deutsche schauen Kochsendungen. Warum? Weil wir auch in Deutschland Essen lieben. Ja. Und ja. Ja, Essen hält Leib und Seele zusammen. Wie wahr, ja. Und es gibt so ein Sprichwort, das heißt, Liebe geht durch den Magen, ne? So, und ich kann euch sagen, Essen ist eine Form des Segens. Wenn du ein Segen sein willst, dann geh mit jemand essen. Es ist sogar die einfachste und die beste Form, jemanden zu segnen. Es ist einfach, es ist effektiv und du kannst Menschen erreichen mit deinem Segen, indem du mit ihnen essen gehst. Es ist so eine Wunderwaffe. Essen gehen ist eine Wunderwaffe, die Gott uns geschenkt hat, damit wir ein Segen sein können. Willst du ein Segen sein, dann geh mit anderen essen. Und zwar nicht nur mit Christen, mit Menschen, die du kennst, mit Freunden aus der Gemeinde oder so, sondern ganz gezielt auch mit Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen. Denen kannst du einen richtigen Segen sein, wenn du Zeit mit ihnen verbringst, wenn du mit ihnen essen gehst. Jesus war da ein Riesenvorbild. Jesus war bekannt dafür, dass er mit den Sündern zusammen gegessen hat. Wir wissen das, Zachäus, ne? Kommt vom Baum runter, ich will heute zu dir. Und was hat er bei dem gemacht? Natürlich, er hat bei ihm zu Hause gegessen und Zeit mit ihm verbracht. Und eine besonders tolle Stelle in Matthäus 9:9-13, die schauen wir uns jetzt mal kurz an. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag. Und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus war dort, wo die Sünder waren. Er hat mit denen gegessen, er hat mit denen Zeit verbracht. Und übrigens, bei den Juden war es verpönt, mit einem, der sündhaft war, irgendwie Zeit oder Gemeinschaft zu haben. Das war unmöglich. Du verunreinigst dich ja. Ne? Wenn du mit jemandem Zeit verbringst, der irgendwie nicht so ganz korrekt lebt, dann verunreinigst du dich. So haben die Juden gedacht. Und noch viel mehr, da gab es noch eine Stufe mehr, also noch was Schlimmeres als Sünder, das war Zöllner. Ja, die Zöllner, die waren so verhasst, dass es ein Schimpfwort war im Judentum. Du bist wie ein Sünder und Zöllner, hat man gesagt. Zöllner, es war noch schlimmer. Ja, wir haben heute so richtig böse Wörter dafür im Deutschen. Das beginnt mit A. Ja, so jemand war das ja, für die Juden damals. Ja, so das Allerletzte, mit dem kann man doch nicht Gemeinschaft haben. Und Jesus geht zu diesen Leuten und isst mit denen und hat Gemeinschaft. Das war die religiöse Welt, hat Kopf gestanden. Wie kann denn dieser Typ das nur machen? Wie kann der denn mit den Leuten da zusammenhängen und abhängen? Natürlich, Jesus hat sich nicht prägen lassen von denen. Ja? Jesus war korrekt, er war heilig, er war ohne Sünde. Er hat sich nicht verbiegen lassen oder hat sich da irgendwie mit eins gemacht mit denen ihrer Schuld und mit ihrer Sünde. Nein, er kam aber mit seiner Liebe und mit seiner Gerechtigkeit und mit seinem Sendungsbewusstsein hinein, mitten in die Sünde, mitten in die Höhle des Löwen. Und er hat die Sünder umarmt. Lukas 7, Vers 34. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt, und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Religiosität sondert dich von der Gemeinschaft mit Sündern ab. Religiosität sagt dir, du sollst keinen Kontakt haben mit den Menschen, keinen Kontakt haben mit den Sündern. Nein, Jesus ist, wir singen das manchmal sogar, Freund der Sünder. Wow! Jesus ist Freund von den Gerechten, ja natürlich, aber er ist auch Freund der Sünder. Denn er ist für sie gestorben, er hat alles für sie hingegeben, für dich und für mich und auch für die, die noch in der tiefsten Sünde stecken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, sind Jesu Freunde auch deine Freunde? Sind Jesu Freunde auch deine Freunde? Auch meine Freunde? Oder sagen wir, nein, die gerechte Strafe wird sie treffen. Ja, die kommen alle in die Hölle. Die haben es verdient. Die Welt ist so schlecht. Ja, stimmt. Wir alle haben das verdient. Aber da gibt es ja die Gnade, da gibt es ja die Gerechtigkeit. Und wir dürfen ein Segen sein. Auch mit den Menschen, die Jesus nicht können und die noch richtig tief im Sumpf stecken. Der Welt gleich zu sein, heißt nämlich nicht, kein Anteil oder der Welt nicht gleich zu sein, heißt nicht, keinen Anteil mit der Welt zu haben, sondern es heißt eigentlich, einfach anders leben. Du sollst nicht mehr sündigen, sollst nicht mehr lügen, stehlen, eifersüchtig sein, eigensüchtig handeln und so weiter. Morden in Gedanken. Ich bringe meinen Leiter um, der nervt mich, den Pastor, der geht mir irgendwie wohin. Ja, was manchmal so in uns abgeht, das sind diese Dinge, wo es heißt, seid nicht gleich dieser Welt. Ja, das setzt in uns tief drin an. Und das hat nichts damit zu tun, nicht essen, nicht zu trinken oder Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Manchmal verzichten wir Christen so gerne auf alles Mögliche, weil wir denken, da steckt der Teufel dahinter. Aber oft steckt Gott dahinter. Denn Gott ist es, der uns segnet. Gott ist es, der dir auch die Möglichkeit gibt, essen zu gehen. Gott ist es, der dir auch Genuss schenkt. Es ist so wie mit der Hand. Wie mal deine Hand hier, ne? So, halt mal hoch, so deine Hand. Mit deiner Hand kannst du unheimlich tolle und liebe Sachen machen. Du kannst zu jemandem hingehen, Horst, ich nehme dich mal als Opfer, und jemanden streicheln. Oh, ist doch schön, ne? Ist es schön, gestreichelt zu werden? Ja, so. Weitermachen. Ja, weitermachen. Beim Friseur, ne? Wenn man so durchgeht, oh, wie schön. So. Aber mit der gleichen Hand kannst du hingehen und ja, ihm richtig eine reinhauen, dass ihm die Zähne ausfallen. Ja? Oder noch was Schlimmeres passiert. Die gleiche Hand kann streicheln, kann Gutes tun und mit der gleichen Hand kannst du jemanden richtig fest verletzen. Ist jetzt die Hand böse, weil ich damit was Böses anstellen kann? Soll ich sie abhacken, denn die ist ja so böse, da kann ich ja so böse Taten tun? Nein, sondern ich brauche eine innere Veränderung, damit ich mit der Hand etwas Gutes tun kann. Und so ist es mit allen Dingen. Und so ist es auch mit dem Essen gehen, so ist es auch mit dem Genuss. Wir dürfen genießen und wir dürfen es in positiver Art und Weise auch benutzen und gebrauchen. Essen und trinken kontra fressen und saufen, ja, sozusagen. Da gibt es einen Unterschied. Essen und trinken kontra fressen und saufen. Fressen heißt so viel reinstopfen, dann auf die Toilette rennen, es wieder herauswürgen und nochmal zu Tisch gehen und nochmal reinhauen. Das ist Fressen. Aber ich kenne kaum einen, der sowas macht. Und saufen heißt über den Durst trinken. Das sollen wir nicht. Aber wir dürfen essen und wir dürfen trinken. Wir dürfen Gemeinschaft haben, auch an diesen Punkten. Und wir dürfen lernen zu genießen, zurückzulehnen und sagen, ja Gott, du segnest mich mit gutem Essen. Und Gott ruft uns auch hinein in diese Welt, um diese Welt, die er geschaffen hat, auch zu genießen. Und ich glaube, wir dürfen Gott widerspiegeln. Gott ist nämlich sehr großzügig und er will, dass wir von ihm genießen und vor ihm genießen. Und zwar gibt es da eine tolle Bibelstelle. Jetzt im ersten Moment, wenn man das mal hört, um was es da geht, denkt man, oh nein, es geht um den Zehnten geben. Ja, der Zehnte geben, das ist ja, oh nein, das Opfer. Ja? Dass man so, oh, man gibt so ein tiefes Opfer und es muss schmerzen. Ne? Man muss dann noch so Geld geben. Hauptsache, ja, es tut weh und wir opfern und jeden Monat möchte Gott den Zehnten von uns haben. Ich denke, es ist eine gute Praxis, den Zehnten zu geben. Aber ich möchte mal reingucken in die Bibel, was denn im Gesetz des Mose stand, wie das gehandhabt wurde. Das ist total interessant. 5. Mose 14, 22 bis 27. Bringt jedes Jahr den zehnten Teil eurer Getreide, Weintrauben und Olivenernte, sowie eure erstgeborenen Kälber, Lämmer und Ziegenböcke an den Ort, wo der Herr, euer Gott, wohnt. Dort sollt ihr die Opfermahlzeit halten. Auf diese Weise werdet ihr lernen, euer Leben lang Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben. Wenn ihr aber weit weg vom Heiligtum entfernt wohnt und der Herr euch sehr reich beschenkt hat, könnt ihr den zehnten Teil der Ernte vielleicht nicht dorthin bringen. Dann verkauft ihn und kommt mit dem Geld an den Ort, den der Herr, euer Gott, auserwählt. Hier kauft euch alles, was ihr gern hättet. Rinder, Schafe, Ziegen, Wein, ein anderes berauschendes Getränk und was ihr euch so noch wünscht. Feiert mit eurer Familie in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest. Esst und trinkt. Vergesst dabei nicht die Leviten, die in euren Städten wohnen, denn sie besitzen keine eigenen Ländereien. Was ist denn das? Ich dachte, der Zehnte gehört Gott. Die sollen den Zehnten in den Tempel bringen und dann dort genießen, in Saus und Braus vor dem Herrn, mit allem, was euer Herz begehrt. Die Einheitsübersetzung heißt, da heißt es auch ganz krass, alles kaufen, worauf du Appetit hast. Rinder, Schafe, Ziegen, Wein und Bier. Alles, wonach es deinem Gaumen verlangt, und dann sollst du vor dem Herrn, dein Gott, Mahl halten und fröhlich sein, du und deine Familie. Warum? Gott möchte nicht dir irgendwas wegnehmen. Er möchte, dass du rundum gesegnet wirst. Und wenn wir auch als Gemeindepraxis den Zehnten geben, unser finanzielles Zehnten, dann geht es nicht darum, damit die Gemeinde da irgendwie sowas macht, sondern damit es uns auch hier wohl geht. Dass wir gemeinsam vor Gott feiern können. Dass wir das ermöglichen. Dass wir hier genießen dürfen, auch vor dem Herrn. Ich finde, da ist eine Großzügigkeit von Gott drin. Eine Großzügigkeit, die viel größer ist, als das wir uns manchmal vorstellen. Und wir sollen lernen, auf diese Weise, heißt es hier in dem Text, werdet ihr lernen, euer Leben lang Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben, indem ihr vor ihm esst und trinkt. Das war im Alten Testament so. Wow, du darfst dich beim Segnen selber freuen. Heute früh, die Ramona hat gesagt, ja, wenn sie segnet, dann tut es ihr gut. Das stimmt. Denn wenn wir segnen, dann tut es uns selber gut. Wenn wir es tun im Gebet, wenn wir für andere beten, dann tut es uns gut. Ja, wenn du anderen zuhörst, dann tut es auch dir gut. Und wenn wir andere einladen zum Essen, hey, dann tut es auch dir gut, denn du darfst dich mit dran freuen. Es darf reichlich sein, es darf schmecken und es darf großzügig sein. Denn Gott ist ein großzügiger Gott. Wenn du andere einlädst, dann widerspiegle doch diese Großzügigkeit Gottes. Großzügig einladen, grillen, essen gehen, großzügig Trinkgeld geben. Wisst ihr, Trinkgeld ist so eine Möglichkeit, wie du ein Segen sein kannst. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, früher war ich sehr knausrig. Da habe ich es immer, wenn dann nur, ein bisschen aufgerundet oder so. Ja, aber als ich verstanden habe, hey, du kannst ein Segen mit sein, habe ich angefangen, ein bisschen mehr zu geben als normal üblich. Oh, und das hat mich freigesetzt, hat meinen Geldbeutel freigesetzt, hat mich freigesetzt innen drin. Und es macht Spaß, weil du siehst, wie die Leute sich freuen, denen du das gibst. Du kannst richtig ein Segen sein. Und der gute Nebeneffekt ist, wenn du wieder in das Lokal kommst, wirst du richtig gut bedient. Ja? Aber mach das nicht deswegen, sondern mach das, damit du ein Segen bist. Weil du Gottes Herz widerspiegelst. Gästeorientierte Gemeinde. Dass wir nicht für uns nur hier so einen frommen Club hier aufmachen und starten und in unserer Art und Weise, sondern uns ganz klar überlegen, wie können wir auch hier als Gemeinde gästeorientiert sein? Wie können wir ein Segen sein? Und darum lade ich euch nochmal ganz herzlich ein, jetzt am Donnerstag, da werden wir diesen Predigtabend haben mit dieser Videopredigt zu dem Thema attraktive Gemeinde. Wenn du Mitarbeiter bist hier in der Gemeinde, komm, wenn es möglich ist. Und wenn du einfach so reinschneiden willst, sind alle eingeladen. Wir haben einen Auftrag, ein Segen zu sein. Du hast einen Auftrag, ein Segen zu sein. Dein Auftrag ist nicht in allererster Linie, die Leute tot zu labern mit irgendwelchen frommen Zeugs. Ja, wenn wir um die Ecke kommen und dann anfangen von der Jungfrauengeburt, boah, das ist ja ein starkes Stück. Ja? Und dann soll es noch der Sohn Gottes sein und dann ist er auch noch gestorben und dann auch noch wieder auferstanden. Also was die Christen, was wir da glauben, ist schon ein starkes Stück. Hey, und wenn wir mit solchen Sachen kommen, mit Menschen, die damit überhaupt noch nie was zu tun hatten, hey, dann gibt es viele Fragezeichen. Ja, da gibt es, was ist denn das? Das ist ja unglaublich. Unglaubbar. Wie glauben die das? Aber es ist ja trotzdem wahr. Es ist ja trotzdem wahr. Aber wie erreichen wir die Herzen der Menschen? Wie erreichen wir es? Wir haben einen Auftrag, nicht sie tot zu quatschen, sondern wir haben einen Auftrag, sie in allererster Linie zu segnen. Sei ein Segen. Lade großzügig ein. Wir sind nämlich reich. Hier in Deutschland sind wir reich. Wir haben unheimlich viel zu geben. In 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Wir dürfen uns freuen und genießen an dem, was Gott dir, deiner Familie geschenkt hat. Und du darfst großzügig andere daran teilhaben lassen. Das gilt in so vielen Lebensbereichen, aber auch, wenn es ums Essen geht. Segne und du wirst gesegnet. Das ist aber kein Automat. Yeah, ich segne, damit ich gesegnet werde. Sondern segne, damit du ein Segen bist. Und dann darfst du auch noch genießen und das, was zurückkommt, empfangen. Sprüche 11, Vers 25. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Das hat nichts mit Taufe zu tun und Untertauchen, blub, 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 Getränk. Nein, da geht es darum, dass du, wenn du ein Segen bist, auch Segen empfängst. Wenn du anderen einlädst, wirst du auch eingeladen. Wow! Hebräer 13, Vers 2. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Gastfreundlich. Wie sieht es jetzt ganz praktisch aus? Wie können wir ganz praktisch mit Essen ein Segen sein? Indem du deinen Nachbarn vielleicht einlädst. Bekannte einladen, Freunde einladen, essen gehen oder auch selbst essen kochen. Vielleicht bist du jemand, der sehr gerne kocht. Damit kannst du ein Riesensegen sein. Problemfälle. Ja, manchmal denkt man, oh, ich muss die Problemfälle nur einladen. Nein, lade doch die Menschen ein, die dir auf dem Herzen sind, die dir sympathisch sind. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, aber die dir sympathisch sind, lade in erster Linie diese Leute ein, wo du merkst, da könnte vielleicht sogar eine echte Freundschaft entstehen. Lade sie ein und umsorg sie und gib noch einen drauf. Ja? Natürlich darfst du auch Problemfälle einladen, Menschen, mit denen du nicht so ganz klarkommst. Du kannst versuchen, Kohlen auf ihrem Haupt zu sammeln, wie die Bibel es sagt. Oder auch deine Feinde zu segnen, indem du sie einlädst und ihnen Gutes tust. Vielleicht gewinnst du auch ihr Herz. Aber in erster Linie, lade doch die Menschen ein, die dir sympathisch sind. Ich habe ein Video mitgebracht als Beispiel, wie man es nicht macht. Ich hoffe, es funktioniert. Genau. Dürft ihr mal kurz gucken. Ich gehe mal zur Seite, damit ich nicht ablenke. Das heißt Video. Wir haben heute ein kleines Problem mit der Technik. Aber wir werden das hinbekommen, keine Sorge. Also wir sehen jetzt gleich einen Clip, wie man es nicht macht. Gut. Man hört's. Mach nochmal Pause, bitte.
So, das ist jetzt ein Kalbsbraten mit etwas Hackfleischsoße vom Ochsen und dazu Wildgeschnetzeltes. Ein Traum aus Haselreh und Wildschweinferkel.
Wie? Wir nennen es Bœuf Surprise.
Ja, aber ihr wisst doch, dass wir Vegetarier sind.
Und?
Wir essen kein Fleisch.
Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich habe den ganzen Tag in der Küche gestanden. Ja, aber ihr seid doch auch Vegetarier, das habt ihr doch erzählt. Habt ihr keinen Salat oder so?
Wir lieben Pflanzen. Das haben wir erzählt.
Ja, genau wie wir. Na ja, offensichtlich doch nicht. Ihr scheint ja wohl jede Pflanze sofort auffressen zu wollen, die sich nicht wehrt.
Ja, wir können einer unschuldigen Pflanze niemals etwas zuleide tun. Wir können aus ethischen Gründen gar kein Gemüse essen.
Ja, aber Tiere töten und essen ist ethisch in Ordnung.
Ja, natürlich. Kühe zerstören und fressen Gras. Hasen beißen Möhren zu Tode. Rehe ermorden Blätter. Das sind doch schon genug Gründe, um diese Viecher zu töten und zu essen.
Pflanzen haben auch Gefühle.
Jetzt red doch nicht so einen Moment, bevor wir uns hier streiten. Habt ihr nicht irgendwas Essbares im Haus, das nicht aus Fleisch ist? Brot oder...
Brot?
Oder haben Körner auch Gefühle?
Sag mal, weißt du denn nicht, was die mit den Getreidekörnern machen? Das sind Weizen-, Gersten- und Roggenbabys. Die werden der Mutter vom Leib geprügelt und dann zwischen Mahlsteinen bei lebendigem Leibe zerquetscht.
Ihr spinnt doch. Komm, Steffi.
Aber komplett.
Jetzt wartet doch mal. Da kann man doch drüber...
Komm, Lasla. Komm, Lasla.
Mögt ihr Plastik? Oder vielleicht Wasser? Wir haben auch ein paar Steine, an denen ihr lutschen könnt. Wir haben bestimmt noch irgendwas.
Das ist unglaublich.
Vegetarier sind echt das Letzte.
Wirklich? Komm, mein Schatz. Hier.
Ja, ein bisschen mehr.
Geht's wieder?
Ein bisschen.
So nicht. Ja? Wenn du Gäste hast, dann respektierst du das, was die Gäste mögen. Du drängst ihnen nicht irgendwas auf, was sie gar nicht mögen, sondern du kümmerst dich. Du willst ein richtig guter Gastgeber sein. Das können wir lernen, immer mehr und immer mehr richtig gute Gastgeber zu sein, um ein Segen zu sein. Zwängen ihnen nichts auf, dann entsteht eine komische Atmosphäre. Gestalte es so, dass jeder gerne wiederkommt. Ja. In Römer 12, Vers 13, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil und nach Gastfreundschaft trachtet. Du kannst überlegen, ist es gastfreundlich oder ist es gastgeberfreundlich? Ja. Also wenn man jemand einlädt, dann macht man sein Haus so klar. Ne? Da wird richtig toll geputzt vorher, das muss alles sitzen, alles aufgeräumt. Sonst, man will ja, dass die Gäste, dass die sich wohlfühlen, dass wenn sie kommen, dass sie es schön haben. Ja, man macht das beste Essen, nicht das schlechteste, sondern das Beste, was man irgendwie im Haus hat oder möglich hat, jetzt herzustellen. Und genau das ist diese Haltung. Und das ist diese Haltung des Segens. Und auch wir als Gemeinde können diese Haltung des Segens haben. Natürlich darfst du auch für sie beten. Wenn du Gäste hast, wenn du sie einlädst ins Restaurant, du kannst für sie beten. Das musst du nicht gleich offensichtlich machen, so, ja, ich segne euch jetzt da, ne, oder so, sondern du kannst für sie beten und sagen, Herr, öffne doch ihre Herzen, lass gute Gespräche entstehen. Ich segne sie, dass es ihnen richtig gut geht. Und du hast Gemeinschaft mit ihnen. Segen sein, nicht gleich überzeugen wollen, nicht gleich zulabern. Erwarte nicht die tiefsten Gespräche, wenn du jetzt jemanden einlädst zum Essen, dass du gleich über die ganze Heilsgeschichte mit denen sprechen kannst. Ja? Vielleicht musst du erst mal jahrelang einfach regelmäßig mit denen essen oder regelmäßig mit deinem Nachbarn ein Bier trinken, bis du sein Herz gewinnst. Gemeinschaft entsteht. Sei ganz einfach ein Segen durchs Essen gehen, Grillen und der Gemeinschaft, die dadurch entsteht. Es entsteht erst mal ein Kennenlernen. Großzügigkeit wird bemerkt. Wenn du lebst, dann wird es von deinen Gästen und denen, die du segnen willst, bemerkt. Und die werden fragen, wow, warum bist du denn so großzügig? Hey, es ist echt toll bei dir, da steckt doch was dahinter, erzähl doch mal. Und schon kannst du dann wirklich dann auch mal ein Zeugnis sein. Zeugnis geben, von Jesus erzählen. Es gibt da so ein Ding über Kultur. Mach mal der nächste genau, so einen Ring. Das erste, was Kultur ausmacht, sind materielle Dinge. Das sind Dinge, die du benutzt, Dinge, die du hast, Dinge, auf die du Wert legst. Wir in Deutschland brauchen ein Auto, wir brauchen ein Haus oder eine Wohnung, wir brauchen vielleicht einen tollen Fernseher. Das sind so diese materiellen Dinge. Es geht natürlich auch ums Essen. Ist auch materiell. Was wir essen, wie toll es ist. Das sind so materielle Sachen. Das macht unsere Kultur ein großes Stück aus. Aber da gibt es einen Ring, der ist ein bisschen weiter innen drin und es ist so unser Verhalten. Und das Verhalten, das prägt auch das, unser Verhalten ist, wie wir miteinander umgehen, wie wir sozial Kontakte pflegen, wie wir reden miteinander, wie wir einander begegnen, all diese Sachen. Und das prägt auch das, was wir haben. Ja, wenn wir nämlich, was wir leben, was uns so ein bisschen wichtig ist und wie wir uns geben, dementsprechend schaffen wir uns auch Sachen an. Dieser Ring liegt innen drin. Und dann gibt es den nächsten Ring und das ist unser Denken. Unser Denken, ob ich groß denke, klein denke, ob ich bestimmte Auffassungen habe von der Politik vielleicht auch, von wie die Welt so tickt. Aber der innerste Kern ist, und man kann es die Weltanschauung nennen oder auch den Glaube, das Herz. Das ist das, was wir ja gerne erreichen möchten, wo wir ja sagen, hey, Jesus, du willst ja in das Herz der Menschen rein. Aber wie kommen wir denn dazu, dass wir die Botschaft, die wir haben, in das Herz unserer Freunde und Verwandten und Bekannten hineinbekommen? Es geht darum, um erstmal Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Wo können wir Gemeinschaft haben? Mit ihrem Denken und mit ihrer Weltanschauung? Nicht unbedingt, aber außen. Da gibt es so einen Bereich, das Materielle und das Verhalten. Da dürfen wir und da sollen wir auch Gemeinschaft mit den Menschen um uns herum haben, mit unserem Umfeld haben. Und das ist richtig wichtig und richtig gut. Denn dadurch erreichst du auch langsam ihr Denken. Irgendwann öffnen sie ihr Denken und du beeinflusst das Denken. Und dann vielleicht, wenn Gott Segen schenkt, schafft es auch, dass es Einfluss bekommt auf die Weltanschauung und auf den Glauben. Wenn du Gemeinschaft hast, lernst du den anderen kennen. Du lernst ihn vielleicht sogar wertschätzen und seine Interessen kennen und die Interessen des anderen wertzuschätzen. Es geht nicht darum, deine Interessen jetzt, oh, du musst jetzt auch Fan sein von dem und dem. Nein, es geht darum, den anderen auch kennenzulernen. Hey, was begeistert dich? Was findest du toll? Welche Fußballmannschaft findest du toll? Ich mag überhaupt keinen Fußball, aber wenn jemand Fußball mag, bah, dann kann man doch über Fußball reden. Na, ja, vielleicht steckt dann auch ein bisschen die Begeisterung von dem an und sagt, gut, dann gehe ich mal mit dir Fußball gucken. Es gibt Leute, die sind begeistert von Züge anschauen. Ja? Die fahren weit in der Weltgeschichte rum, um schnelle Züge zu sehen. Ja, machen Videos und Fotos und die sind begeistert davon. Hey, hab doch Gemeinschaft, fahr mal mit und guck dir's an. Ist doch stark, ja, mal so einen Schnellzug vorbeifahren zu lassen. Lass dich doch begeistern, auch von den Dingen, wo die anderen begeistert sind. Ja? Ich habe gerade ein Beispiel aus unserer Mitte gebracht, das war ein kleiner Witz. Ja. Lerne die Meinungen des anderen kennen. Du musst nicht alles gutheißen. Du musst nicht an allem Anteil haben. Aber du kannst dein Herz öffnen und Menschen einladen. Ich will dir was zum Mitnehmen mitgeben. Lade ein. Geh essen. Mach das zu einem Lebensstil, großzügig einzuladen. Wow. Ich sage immer so gern wow, aber es ist wow. Es ist so einfach. Es ist einfach, essen zu gehen und zum Essen einladen. Und du kannst ein Riesensegen sein. Vielleicht fallen dir auch jetzt gerade Menschen ein, die du heute vielleicht oder im Laufe der Woche oder in der nächsten Zeit gerne segnen möchtest und sie einladen kannst durch ein gutes Essen, durch Großzügigkeit. Vielleicht einen Kontakt wieder auffrischen und sie öfters einladen. Werde doch bekannt dafür, dass du jemand bist, der einlädt, ein Einlader zu sein. Nicht nur hier in der Gemeinde, da funktioniert es vielleicht schon ganz gut, sondern auch darüber hinaus mit deinen Bekannten, Arbeitskollegen und wen dir sonst noch der Herr auf das Herz legt. Werde bekannt dafür, mach es zu deinem Lebensstil. Zusammen mit Jesus und du kannst ein Riesensegen sein, weil du die Herzen der Menschen gewinnen kannst. Durch dein Leben, durch deine Großzügigkeit. Lass uns zusammen aufstehen. Ich weiß, es ist ziemlich einfach und trotzdem so schwer. Es ist ziemlich einfach und trotzdem eine Herausforderung. Aber hier, wo du stehst und wo du bist, lade ich dich ein. Vielleicht fällt dir gerade so eine Person ein, die dir wichtig ist.